Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Im Buch des Propheten Jesaja erreichen wir diesmal das 19. und 20. Kapitel. Da geht es zunächst einmal um Ägypten. Israel und Ägypten hatten in der Geschichte immer wieder miteinander zu tun und beide Länder beeinflussten sich gegenseitig, im positiven wie auch im negativen Sinne. Im ersten Teil schauen wir uns bereits erfüllte Prophezeiungen über Ägypten an, während ich im zweiten Teil auf noch nicht erfüllte Prophezeiungen eingehen werde. Die Kapitel 13 bis 23 beschäftigen sich mit 7 Gerichtsworten über die Nationen, die Israel umschließen. Die Last Ägyptens ist die 6. Last. Ägypten ist sicherlich eine Nation, die wir auf dieser Liste erwarten würden. Dies ist einer der großartigen Abschnitte, die uns die Genauigkeit der Bibel verdeutlichen. Erfüllte Prophezeiungen sind eindeutig der Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die Beziehung zwischen Ägypten und Israel wird in der Bibel besonders deutlich dargelegt. Ägypten hat eine noch längere Geschichte als jede andere in der Bibel erwähnte Nation, Israel eingeschlossen. Die Nation Israel wurde sogar in Ägypten geboren. Die Familie von Jakob, ganze 70 Menschen, reiste dorthin und 400 Jahre später verließen sie Ägypten mit mindestens 1,5 Millionen Menschen. Zu der Zeit war Ägypten bereits eine alte Nation. Doch die Geschichte Ägyptens reicht bis zum heutigen Tag. Auch heute spielt Ägypten noch eine große Rolle im Weltgeschehen. In Jesaja 19 wird ihm eine glorreiche Zukunft vorausgesagt. Dieses Kapitel enthält all die Elemente, die in die Geschichte einer Nation eingehen: seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft. Ägypten nimmt schon zeitig in der Bibel einen wichtigen Platz ein, als Abraham nach Ägypten floh und in Schwierigkeiten geriet. Später wurde Josef nach Ägypten verkauft und während einer Hungersnot gingen Jakob und seine Söhne mit ihren Familien nach Ägypten. Dort wurde Israel zu einer großen Nation, während sie als Sklaven Ziegel brennen mussten. Später kehrten die Kinder Israels in das verheißene Land zurück. 2 ihrer Könige, Ahas und Hiskia, verbündeten sich mit Ägypten, das sich jedoch als unzuverlässiger Partner herausstellte. Während der zwischentestamentlichen Zeit, also zwischen Maleachi und dem Matthäusevangelium, litt Israel enorm unter der Hand Ägyptens. Als der Herr Jesus Christus geboren wurde, musste er zunächst nach Ägypten fliehen. In den ersten 3 Jahrhunderten der christlichen Zeit bekehrten sich viele Menschen in Ägypten durch das Evangelium. Aus dieser Region Nordafrikas stammten 3 großartige Lehrer in der Kirche. Das waren Athanasius, Origenes und Augustinus. Heutzutage ist Ägypten der neuen Nation Israel ein Dorn im Auge. Wir kommen nun zunächst zu den bereits erfüllten Prophezeiungen bezüglich Ägypten. Ich lese dazu aus Kapitel 19 des Jesaja-Buches den 1. Vers. Dies ist die Last für Ägypten. Siehe, der Herr wird auf einer schnellen Wolke fahren und über Ägypten kommen. Da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben, und den Ägyptern wird das Herz feige werden in ihrem Leibe. Der Götzendienst Ägyptens ist das Hauptziel von Gottes Urteil. Wir werden dieses Thema wieder aufgreifen, wenn wir uns dem Buch Hesekiel zuwenden, wo Gott sagt, dass alle Götzen aus Ägypten verschwinden werden. Kein anderes Volk war möglicherweise mehr dem Götzendienst hingegeben als die Ägypter, ausgenommen vielleicht Babylon, das die Quelle allen Götzendienstes war. Was Paulus in Römer 1 in den Versen 21 bis 23 sagt, passt perfekt auf Ägypten. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Soweit ein Zitat aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes. Historiker bezeugen, dass Ägypten ursprünglich monotheistisch war. Sie beteten also nur einen Gott an, aber nach und nach rutschten sie in einen Götzendienst, wo jede Kreatur unter dem Himmel angebetet wurde. Also auch der Stier, der Frosch, der Skarabäuskäfer, Fische und alle möglichen Vögel. Als Mose bereit war, die Kinder Israels aus Ägypten herauszuführen, musste Gott einen Krieg führen, den ich die Schlacht der Götter nenne. Denn durch Mose brachte Gott Plagen über Ägypten. Gott ging gegen jegliche Form von Götzendienst in Ägypten vor, angefangen von der Sonne im Himmel und dem Fluss Nil bis hin zu Fröschen und Läusen auf dem Land. Jede Plage richtete sich gegen einen der Götter oder Götzen Ägyptens. Nun kommt Gott wieder wie ein Streitwagen in den Wolken herab, um die Götzen Ägyptens zu zerstören. Es ist interessant zu wissen, dass der Götzendienst schon lange aus dem Land verschwunden ist, obwohl die Menschen nun, meines Erachtens, im Aberglauben des Islam verharren. Ich habe Ägypten zweimal besucht, und nichts ist so dunkel wie die Dunkelheit in Ägypten. Jesajas Prophezeiung hat sich bereits erfüllt. Hören wir nun Vers 2. Und ich will die Ägypter gegeneinander hetzen, dass ein Bruder wider den andern, ein Freund wider den andern, eine Stadt wider die andere, ein Reich wider das andere kämpfen wird. Zur Zeit Jesajas gab es mehrere Pharaonen, die nicht länger dieses große Königreich kontrollieren konnten, und die Armee gehorchte ihnen nicht länger. Das Volk erkannte die Regierung nicht länger an. Dies führte dazu, dass schwache Stadtstaaten errichtet wurden, die sich eine Zeit lang selbst regierten. Deshalb gab es so großartige Städte wie Theben und Karnak in Oberägypten und einige andere Städte in Unterägypten. Auch in Memphis, das auch Nof genannt wird, lösten sich Städte auf. Weiter mit Vers 3. Und der Mut soll den Ägyptern in ihrem Herzen vergehen, und ich will ihre Anschläge zunichte machen. Da werden sie dann fragen ihre Götzen und Beschwörer, ihre Geister und Zeichendeuter. Die stolze Nation Ägypten hatte ihre Zivilisation viel weiter entwickelt als andere Nationen. Jede heutige Nation verdankt der Zivilisation Ägyptens sehr viel. Wir stellen fest, dass zur Zeit des Mose die hinzugerufenen Zauberer tatsächlich einige der Wunder, die Mose vollbrachte, auch nachmachen konnten. Aber es kam die Zeit, dass sie die Wunder, die Mose vollbrachte, nicht länger nachahmen konnten. Doch dass sie zuerst die gleichen Taten vollbringen konnten, zeigt uns, dass sie nichts vortäuschten, sondern tatsächlich satanische Kräfte besaßen. Und der Mut soll den Ägyptern in ihrem Herzen vergehen, heißt es in Vers 3. Es kam eine Zeit, als die Nation an ihrem Tiefpunkt ankam. Vers 4. Aber ich will die Ägypter übergeben in die Hand eines grausamen Herrn, und ein harter König soll über sie herrschen, spricht der Herrscher, der Herr Zebaoth. Es kann aus der Geschichte nicht eindeutig festgestellt werden, wer dieser grausame Herr war, denn Ägypten wurde von mehreren Eroberern angegriffen und unterdrückt, welche die Nation schließlich in Armut stürzten. Ich komme zu Vers 5. Und das Wasser im Nil wird vertrocknen, und der Strom wird versiegen und verschwinden. Der Nil mit seinen großen Wassermassen war die Hauptarterie der Nation. Besonders im Mündungsbereich des Nils wurden auch noch Kanäle gebaut. Der Bereich im Flussdelta musste offen gehalten werden, denn viel Schlamm wurde mit dem Nil angeschwemmt. Hören wir nun Vers 6. Und die Wasser werden stinkend werden, und die Flüsse Ägyptens werden seicht und trocken werden, das Rohr und Schilf verwelken. Es ist sehr interessant, dass selbst heute diese Flüsse am Nildelta aufgeschwemmt und seicht sind. Es war ein wundervoller Ort gewesen, wie im Garten Eden, aber heute ist er das überhaupt nicht mehr. Wer schon einmal nach Ägypten gereist ist, wird erstaunt feststellen, dass es entlang des Nilufers nicht viel Vegetation gibt. Es gibt keinen Wald mit dichten Blättern, wie er sonst entlang großer Flüsse üblich ist. Beachten wir, was Gott dazu im Vers 7 sagt. Und das Gras an den Wassern wird vergehen, und alle Saat am Wasser wird verdorren und zunichte werden. Die hier als Gras bezeichnete Papyruspflanze lieferte das Ausgangsmaterial für Papyrus, das wie unser heutiges Papier genutzt wurde. Die Papyrusherstellung war eine der Haupteinnahmequellen von Ägypten und machte das Land reich. Nach Tontafeln wurde nun Papyrus das Hauptschreibmaterial. Die Phönizier führten Papyrus in der damals zivilisierten Welt ein, und die Nilufer waren die Hauptquelle des Schreibmaterials. Doch heute wachsen dort keine Papyruspflanzen mehr, obwohl sie dort einmal heimisch waren. Man findet Papyruspflanzen höchstens noch vor einem Museum oder in den Vorgärten einiger reicher Leute in Kairo. Sie ist eine seltene Luxuspflanze geworden, die früher so reichlich an den Nilufern wuchs. Gott sagte, dass das Gras vergehen würde. Man kann eine natürliche Erklärung für das Aussterben finden, aber ich denke, dass Gott etwas damit zu tun hat. Wir sind nun bei Vers 8 angekommen. Und die Fischer werden trauern, und alle, die Angeln ins Wasser werfen, werden klagen. Und alle, die Netze auswerfen in den Strom, werden betrübt sein. Der Fischfang war ein anderer großer Industriezweig in Ägypten, denn im Nil gab es viele Fische. Als die Israeliten aus Ägypten auszogen, vermissten sie den Fisch, den sie dort gegessen hatten. Natürlich gab es in der Wüste keinen Fisch. Gott gab ihnen Wachteln zu essen, aber die Israeliten waren nicht zufrieden. Sie bevorzugten den Fisch in Ägypten. Doch die Fischbestände sind zurückgegangen, und heute spielt der Fischfang im Nil wirtschaftlich keine große Rolle. Diese Prophezeiung hat sich erfüllt. Als ich in Ägypten war, habe ich Ausschau gehalten nach Fischern, doch ich habe nicht mehr als 2 oder 3 Menschen beim Fischen gesehen. Gott sagte, dass die Fischer trauern und klagen werden, weil sie nichts mehr fangen werden. Auch andere Berufszweige werden noch unbedeutend werden. So heißt es dazu in Vers 9, es werden zu Schanden, die da Flachs kämmen und verarbeiten, und die da weben, werden erbleichen. Ägypten verarbeitete Flachs zu sehr gutem Leinen, und es übertraf die heutige Leinenproduktion um ein Vielfaches. Das Leinen war so fein, dass es sich fast wie Seide anfühlte. Es heißt, dass ein Fischer ein Netz aus diesem ganz feinen Leinen herstellen konnte, so dass er es durch den Ring aus Daumen und Zeigefinger ziehen konnte. Dieses ägyptische Leinen wurde auch für die Stiftshütte Israels verwendet. Das Volk Israel hatte dieses wunderbare Leinen mitgenommen. Nun sagte Gott, dass dieser Industriezweig verschwinden würde, und das ist definitiv eingetreten. Auch diese Prophezeiung hat sich erfüllt. So heißt es in Vers 10, die Weber werden geschlagen sein, und alle, die um Lohn arbeiten, sind bekümmert. Es sind nun sowohl der Fischfang als auch die Leinenweberei völlig bedeutungslos geworden in Ägypten, so wie Gott es prophezeit hat. Und das, obwohl der Nil mit seinen Wassermassen einen sehr großen Reichtum bedeuten könnte. Doch all das ist verschwunden. Hören wir nun Vers 11. Die Fürsten von Zoan sind Toren, die weisen Räte des Pharao sind mit ihrem Rat zu Narren geworden. Wie könnt ihr zum Pharao sagen, ich bin ein Sohn von Weisen und komme von Königen der Vorzeit her? Die königliche Linie der Pharaonen heiratete so oft untereinander, sogar Bruder und Schwester heirateten, so dass die Nachkommen Krankheiten entwickelten. Gott sagte dazu in Vers 13, die Fürsten von Zoan sind zu Toren geworden, die Fürsten von Memphis sind betrogen, Die Häupter seiner Geschlechter verführen Ägypten. Wenn wir lesen, sie verführen Ägypten, dann denken wir unweigerlich an Kleopatra, eine Griechin, die Königin von Ägypten wurde. Nun Vers 14. Denn der Herr hat einen Taumelgeist über sie ausgegossen, dass sie Ägypten taumeln machen in all seinem Tun, wie ein Trunkenbold taumelt, wenn er speit. Dieses Bild zeigt ganz deutlich, wie Ägypten zu einem kleinen Königreich reduziert wird. Vers 15 ist der letzte Vers der bereits erwähnten Prophezeiungen. Er lautet: Und Ägypten wird nichts gelingen, was Kopf oder Schwanz, Ast oder Stumpf ausrichten wollen. Dieser Vers besagt, dass Wirtschaft und Handel versagen würden. Armut und Elend würden die Nation beherrschen. Jesaja hatte vorhergesagt, dass die falschen Religionen vergehen würden, dass die materiellen Ressourcen ausgehen und die geistlichen Mächte versagen würden. Als dies geschah, hatte sich die Prophezeiung, dass Ägypten ein kleines Königreich werden würde, erfüllt. Dies wird heute noch an der Stadt Kairo deutlich. Nun kommen wir zu einigen Prophezeiungen, die sich meines Erachtens noch nicht erfüllt haben. Wir lesen im Kapitel 19 weiter bei Vers 16 über Gottes Plan über Ägypten. Zu der Zeit werden die Ägypter sein wie Weiber und sich fürchten und erschrecken, wenn der Herr Zebaoth die Hand über sie schwingen wird. Die Worte zu der Zeit datieren diesen Abschnitt in die Zukunft. Zu dieser Zeit werden die Ägypter sich wie Frauen fürchten. Vers 17. Und die Ägypter werden sich fürchten vor dem Lande Juda. Wenn sie daran denken, werden sie erschrecken wegen des Rates des Herrn Zebaoth, den er über sie beschlossen hat. Man könnte denken, dass sich dieser Vers heute schon erfüllt hat, wenn wir sehen, wie manche Gebäude in Ägypten, zum Beispiel das Museum in Kairo, durch Sandsäcke vor Bombenattacken geschützt werden. Weiter ab Vers 18. Zu der Zeit werden 5 Städte in Ägyptenland die Sprache Kanaan sprechen und bei dem Herrn Zebaoth schwören. Eine wird heißen Ir Heres. Zu der Zeit wird für den Herrn ein Altar mitten in Ägyptenland sein und ein Steinmal für den Herrn an seiner Grenze. Das wird ein Zeichen und Zeugnis sein für den Herrn Zebaoth in Ägyptenland. Wenn sie zum Herrn schreien vor den Bedrängern, so wird er ihnen einen Retter senden, der wird ihre Sache führen und sie erretten. Einige Kulte haben die Pyramiden als den Altar und das Steinmal angesehen. Doch eine Pyramide ist weder ein Altar noch ein Steinmal, sondern ein riesiges Mausoleum für Könige und Königinnen. Und was wird ein Zeichen und ein Zeugnis sein? Bis jetzt schaut Ägypten weitgehend auf den Halbmond, aber dann wird das Kreuz das Zeichen sein, auf das Ägypten blickt. Es geht weiter mit den Versen 21 und 22. Denn der Herr wird den Ägyptern bekannt werden, und die Ägypter werden den Herrn erkennen zu der Zeit und werden ihm dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und sie halten. Und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen, und sie werden sich bekehren zum Herrn, und er wird sich erbitten lassen und sie heilen. Ägypten hat eine glorreiche Zukunft. Die Nation wird in das Königreich kommen und sich mit Israel daran erfreuen. Heute sieht es noch so aus, als wäre dies unmöglich. Nur Gott kann dies erreichen. Nun Vers 23. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Diese Straße wird nicht für Soldaten und Familien gebaut, sondern für diejenigen, die nach Jerusalem gehen, um Christus als dem König zu dienen. Ich lese die Verse 24 und 25. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du Assur meiner Hände Werk, und du Israel mein Erbe. Beachten wir die erhobene Position, die Ägypten in diesem Königreich einnimmt. Diese verachtete und verdorbene Nation wird noch gesegnet werden. Nun kommen wir zum 20. Kapitel im Jesaja-Buch. Der Hauptgedanke in diesem Kapitel ist, dass Israel in 3 Jahren überfallen werden würde. In den ersten 6 Versen wird eine verlorene Hoffnung zeichenhaft dargestellt. Kapitel 19 schloss mit einem zukünftigen Segen für Ägypten, und das Kapitel 20 sagt nun die kommenden Geschehnisse voraus, die in naher Zukunft geschehen werden. Dies wird die Zuverlässigkeit von Jesaja als einen Propheten Gottes beweisen. Hören wir die Verse 1 und 2. Im Jahr, da der Tartan nach Aschdod kam, als ihn gesandt hatte Sargon, der König von Assyrien, und er gegen Aschdod kämpfte und es eroberte, zu der Zeit redete der Herr durch Jesaja, den Sohn des Amos, und sprach: Geh hin und tu den härenen Schurz von deinen Lenden und zieh die Schuhe von deinen Füßen. Und er tat so und ging nackt und barfuß. Tartan war der Oberbefehlshaber des assyrischen Heeres, der im 2. Buch der Könige, Kapitel 18, Vers 17 erwähnt wird. Aschdod war eine Stadt im nördlichen Königreich der 10 Stämme. Sargon wird als der Nachfolger von Salmanasser erwähnt. Der Name Sargon wird nur einmal in der Bibel an dieser Stelle erwähnt. Bis vor 100 Jahren behaupteten Historiker, dass Sargon nie gelebt hat, weil sie keinen Hinweis von ihm in der weltlichen Geschichtsschreibung finden konnten. Doch Archäologen entdeckten, dass die assyrische Form seines Namens Charukin heißt. Es gibt zahlreiche historische Aufzeichnungen über seine Herrschaft. Ich lese noch einmal Vers 2. Zu der Zeit redete der Herr durch Jesaja, den Sohn des Amoz, und sprach: Geh hin und tu den härenen Schurz von deinen Lenden und zieh die Schuhe von deinen Füßen. Und er tat so und ging nackt und barfuß. Jesaja sollte ein lebendiges Gleichnis für Israel werden, damit es sich nicht mit Ägypten verbündet. Wahrscheinlich war Jesaja nicht völlig nackt, sondern trug nur ein leichtes Untergewand. In den Gebräuchen des Nahen Ostens war und ist Kleidung sehr wichtig, und völlige Nacktheit war so skandalös, dass dies hier nicht beabsichtigt wurde. Jesaja sollte vielmehr sein Trauergewand ablegen. Dies würde dem Propheten eine sofortige Aufmerksamkeit einbringen. Jesaja könnte nun Gottes Wort öffentlich verkündigen. Was Jesaja tun sollte, widersprach also nicht dem moralischen Anstand, sondern widersprach den üblichen Gebräuchen. In Vers 3 und 4 deutet Gott nun die Zeichenhandlung selbst. Da sprach der Herr: Gleich wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß geht 3 Jahre lang als Zeichen und Weissagung über Ägypten und Kusch, so wird der König von Assyrien wegtreiben die Gefangenen Ägyptens und die Verbannten von Kusch, jung und alt, nackt und barfuß, in schmählicher Blöße zur Schande Ägyptens. Jesaja sollte Israel durchwandern, um es wissen zu lassen, was mit Ägypten passieren würde. Dabei würde es ein Zeichen für die Menschheit sein. In Vers 4 heißt es nun, dass der König von Assyrien zur Schande Ägyptens die Gefangenen wegtreiben würde. Da Ägypten sich selbst nicht schützen konnte, wie auch Äthiopien nicht, wäre es kein zuverlässiger Verbündeter für Israel. Sargon von Assyrien fiel sowohl in Ägypten als auch in Äthiopien ein, und diese von Jesaja vorhergesagte Schande kam über Ägypten. In dieser Sendung haben wir uns mit den Kapiteln 19 und 20 im Buch des Propheten Jesaja beschäftigt. Wir sahen die Folgen des Götzendienstes in Ägypten und wie sich bestimmte Prophezeiungen bereits in der Geschichte Ägyptens erfüllt haben. Dies war die 6. der 11 Lasten oder Gerichtsworte im Jesaja-Buch. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel geht es um die Lasten Nummer 7, 8 und 9, die sich gegen Babylon, Edom und Arabien richten. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.